Herren, darf Sie recht herzlich begrüßen, unser beider Namen. Ich bin dieses Mal wieder an der Reihe, Ihnen ein bisschen diese numerische Konzeption näher zu bringen, zumindest zu versuchen, sie näher zu bringen, und werde heute zunächst einmal an den Begriff der Konstruktion anschließen, den uns Arno das letzte Mal näher gebracht hat. Das heißt, ich werde aus der Perspektive Luhmanns ein bisschen was zu, oder allgemeiner müsste ich genauer sagen, aus der Perspektive der Systemtheorie ein bisschen was zur Dekonstruktion zu sagen versuchen. Und von da aus werde ich mich dann wieder erneut diesem sehr zentralen Punkt bei Luhmann zu nähern versuchen, nämlich dem Aspekt des Beobachters. Sie erinnern sich, wir haben den Beobachter schon des Öfteren angesprochen. Es ist ein so zentraler Aspekt, der ihn eigentlich auch, oder der diese Konzeption damit auch von sehr vielen anderen Theorien unterscheidet, dass man ihn gar nicht oft genug besprechen kann. Er bietet immer wieder neue Einblicke, so hoffe ich zumindest, oder denke ich. Zunächst zum Begriff der Dekonstruktion. Es gibt zunächst einmal gar nicht so sehr im Rahmen der Systemtheorie, eher im Rahmen der Wirtschaftstheorie einen sehr berühmten Begriff, der von einem gewissen Josef Schumpeter stammt oder geprägt wurde. Der Josef Schumpeter war in den 30er Jahren sogar kurz einmal österreichischer Finanzminister. Also man höre im Staune, auch österreichische Finanzminister betätigen sich in der, zumindest gelegentlich wissenschaftlich und werden als solche dann. Also er ist heute natürlich.
Die einen schreiben ja die Dissertation und werden sich
finanzieren. Ja, ja, das gibt es natürlich auch. Ne? Wo man da die Zeit dafür hernimmt. Na gut.
Wie auch immer. Also wir müssten hier einen Verdacht aussprechen gegenüber der Wirtschaftsuniversität, denn in der Philosophie wäre das nicht möglich, dass man als Finanzminister.
Würde ich auch glauben. Dissertation schreiben ist ein Fulltime-Job, das dürfte klar sein. Da sind Sie Tag und Nacht gefesselt. Ja. Wenn ich recht informiert bin, hat er schon vorher damit begonnen gehabt, oder? Muss man jetzt zu seiner Ehrrettung sagen. Aber wie auch immer, also auch das Fertigmachen ist natürlich sehr anstrengend. Na gut. Aber es geht nicht um den Finanzminister, es geht um den Josef Schumpeter, der den Begriff der schöpferischen Zerstörung geprägt hat. Creative Destruction. Was meint die schöpferische Zerstörung? Jetzt ganz pauschal, ganz allgemein betrachtet, kennen Sie diese Überlegung auch aus so, sagen wir mal, populär-philosophischen Zusammenhängen wie denen, die von Clausewitz markiert hat? Gleich, ich komme gleich auf die Frage. Also Sie wissen, der Vater aller Dinge sei der Krieg, hat von Clausewitz diesbezüglich markiert. Das spielt in etwa auf das an, was Schumpeter gemeint hat. Schumpeter hat es theoretisch ein bisschen elaborierter dargestellt. Aber im Prinzip ist sozusagen dieser Gedanke angesprochen. Sie wollten etwas.
Ist das irgendwas so etwas Ähnliches wie von Mao Zedong, die Ideen der Kulturrevolution?
Ich bin jetzt mit Mao Zedong und seiner Theorie nicht so vertraut, dass ich das wirklich. Bin auch nicht sicher, also wenn, dann wäre es ja historisch nur möglich, dass sich Mao Zedong an Schumpeter orientiert hat und nicht umgekehrt. Ja. Aber es ist sozusagen ein, wie ich Ihnen dann gleich an einem Beispiel zeigen werde, ein recht naheliegender Gedanke, der allerdings dann systemtheoretisch eine große Rolle spielt. Und vielleicht auch den Begriff der Dekonstruktion bei Derrida in gewisser Weise zu beleuchten in der Lage ist. Es geht um schöpferische Zerstörung, da kann man sich zunächst einmal einiges darunter vorstellen. Also eine Zerstörung, die doch in irgendeiner Art und Weise sowas wie einer, wie soll man sagen, der Möglichkeit gleichkommen soll, etwas, was bereits bestanden hat, in besserer Form, was immer das genau heißen soll, wieder zu errichten. Also Krieg, Sie wissen, in vielen Zusammenhängen wird darüber diskutiert, ob manche politische Systeme, manche Wirtschaftssysteme, manche auch, weiß nicht, zum Beispiel städtebaulich, manche Gegebenheiten nicht nur durch eine Totalzerstörung so weit in Bewegung gebracht werden können, dass die Sache dann, sagen wir mal, auf einer besseren Ebene wieder konstruiert oder neu konstruiert werden kann. Also wenn Sie, weiß nicht, manche, das ist jetzt natürlich Geschmacksfrage, da sind wir bei einem wichtigen Punkt, auf den ich dann gleich zu sprechen komme, aber wenn Sie manche osteuropäische Städte anschauen, wie die in den letzten, also sozusagen in der Zeit des Realsozialismus, wohl auch gutmeinend, aber dann doch in ästhetischer Hinsicht eher verschandelt wurden, hat man gelegentlich das Gefühl, dass da unter Umständen sowas wie schöpferische Zerstörung notwendig wäre, um die Sache ein bisschen schöner zu gestalten. Was natürlich jetzt für die Bewohner fatal wäre. Bitte.
Wenn wir uns so wie wir das jetzt geschildert haben, dass die Schöpfung nicht nach der Zerstörung ist, die Zerstörung selber ganz schöpferisch.
Ich komme genau auf den Punkt gleich zu sprechen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Okay. Worum geht es? Es geht um den naheliegenden Gedanken, dass sich, und jetzt sage ich bewusst Systeme, weil jetzt sind wir wieder bei der Systemtheorie, dass sich Systeme auch und gar nicht so selten suboptimal entwickeln können. Das heißt, Systeme neigen von sich heraus dazu, suboptimale Lösungen zu schaffen, die als solche dann relative Stabilität aufweisen und für denjenigen, der sie als suboptimal wahrnimmt, eine unangenehme Beharrlichkeit zeigen können. So ein System, um Ihnen ein sehr anschauliches Beispiel vor Augen zu führen, finden Sie hier in diesem Hörsaal. Sie sitzen gerade drinnen in diesem System. Es handelt sich um diese Sitzplatzeinteilung, die Sie gerade einnehmen. Die Kollegen aus meiner Lehrveranstaltung wissen bereits, um was es geht, aber viele von Ihnen werden es vielleicht noch nicht in dieser Weise bemerkt haben. Wenn Sie sich hier diese Sitzordnung anschauen, ich muss dazu sagen, wir haben heute vielleicht ein bisschen eine Ausnahmesituation, weil nicht genug Hörerinnen da sind, dass manche davon gezwungen sind, am Rande zu sitzen, auf den Stiegen. Aber in den Anfangslehrveranstaltungen war das bereits der Fall. Jedenfalls, wenn Sie sich die Sitzordnung hier anschauen, werden Sie feststellen, dass hier in der Mitte dieser Sitzgelegenheiten relativ viel freie Plätze vorhanden sind und am Rande sie eher dicht gepackt sitzen. Und gelegentlich, wenn jetzt Kollegen ein bisschen später kommen und sozusagen sich doch auch noch hinsetzen wollen, dann könnten sie sich jetzt sozusagen störend an ihnen vorbeidrängen und auf die leeren Sitze beharren. Das tun sie aber in der Regel nicht, sie setzen sich auf die Stufen. Was ist der Fall? Diese Sitzordnung erlaubt es im Prinzip nicht oder befürwortet es eher, zunächst einmal in der Mitte dieser Sitzordnung da Platz zu lassen. Ja? Leere Zwischenräume. Stellen Sie sich vor, nicht? Sie kommen so, weiß nicht, 10 Minuten vor der Lehrveranstaltung, setzen sich in der Mitte irgendwo hin. Da ist noch genug Platz für alle vorhanden. Und diejenigen, die zu dieser Zeit Platz nehmen, wollen nicht unbedingt so dicht an den anderen sitzen und halten jetzt mal ein, zwei Plätze Freiraum dazwischen. Ja? Und dann kommen immer mehr Leute und irgendwann wird es an den Rändern dann dichter. Man muss sich gleichsam neben den Nächsten setzen und irgendwann sind die Sitzplätze am Rande dann zu Ende. Ja? Und Sie müssen wohl oder übel dann, die Kollegin findet noch einen Sitzplatz, aber Sie sehen es, ein anderer Kollege muss aufstehen. Ne? Das ist eine kleine Irritation im System. Grundsätzlich haben wir es mit einer Sitzordnung zu tun, die nicht in jeder Hinsicht optimale Lösungen bietet, ganz einfach deswegen, weil manchmal, wenn viele Leute im Raum sind, in der Mitte Freiräume bleiben und am Rande Drängerei herrscht. Na, ein sehr triviales Beispiel, aber Sie kennen viele andere solche Beispiele. Eines, das sehr gerne, insbesondere in sozialphilosophischen Kontexten zitiert wird, ist diese berühmte Pareto-Verteilung, die Sie zum Beispiel bei Wohlstandsverteilungen in der Welt bemerken. Sie wissen, es handelt sich um eine 80-20-Verteilung. 20% der Bevölkerung besitzen 80% des Wohlstands und 80% der Bevölkerung besitzen 20% des Wohlstands. Und das ohne, dass irgendjemand da, sagen wir mal, ungerecht aufteilt, ohne dass irgendjemand, das wurde bei vielen, vielen Versuchen festgestellt, theoretischen Versuchen, Simulationen festgestellt, gewisse Ordnungen neigen dazu, sich suboptimal zu gestalten. Sie wissen, der gute Pareto, der diesbezüglich jetzt nicht sonderlich sozialphilosophisch interessiert war, sondern eher wirtschaftlich und dabei dann auch eher, sagen wir mal, sehr handfest und finanz, interessiert oder gewinnmaximierend agiert hat, hat dann den Banken diesbezüglich vorgeschlagen, sie mögen sich doch bitte einfach nur auf die 20% Wohlhabenden konzentrieren bei ihren Tätigkeiten. Was in gewisser Hinsicht für die Banken durchaus ein logisches Argument ist. Ne? Weil die restlichen 80%, die nichts besitzen, für die Banken sowieso keine relevanten Kunden sind. Ja? Und damit haben sie sofort einen Finanzmarkt, der als solcher ein Feedback liefert zu dieser Ungleichverteilung. Ja? Wenn sie sozusagen in gewisser Hinsicht natürlich eine Verteilung generieren, wo eben nur 20%, 80% des Wohlstandes besitzen und dann zusätzlich noch durch ein Feedback eine Institution schaffen, die dazu beiträgt, dass sich der Wohlstand derer, die da betreut werden, zusätzlich vermehrt, ja, dann haben sie sofort noch ein stärkeres Ausschlagen dieses Ungleichgewichtes. Ja. Sie können sich vorstellen, wenn je reicher die werden, desto mehr Chancen haben sie, was nicht, gute Unternehmensberater anzustellen, entsprechende Wirtschaftsfachleute, zum Beispiel den Wilfredo Pareto, zu fragen und ihren Wohlstand weiterhin zu mehren. Und auf der anderen Seite, bei den 80% Nichtshabenden, haben sie das gleiche Feedback in die andere Richtung. Die haben nichts, können nichts investieren, können damit ihre Situation in keiner Art und Weise verbessern und das Ungleichgewicht wird immer massiver. Was macht man dagegen? Man versucht zum Beispiel mit Steuern gegenzulenken, das dürfte bekannt sein, ja. In gewissen Situationen kann aber, und das ist der Punkt dabei, die Stabilisierung dieses Ungleichgewichts so weit fortgeschritten sein, dass nur mehr schöpferische Zerstörung hilft. Ja. 1917 haben Sie ein sehr markantes, sehr berühmtes Beispiel von schöpferischer Zerstörung in Sowjetrussland, oder damaligen Russland, dann die Sowjetunion wurde, wo eben versucht wurde, ein als ungleich wahrgenommenes oder ein als suboptimal wahrgenommenes Ungleichgewicht von Wohlhabenden und Nichtsbesitzenden richtig zu stellen. Ja. Diese Tendenz von Systemen, sich in eine bestimmte Ort und in einer bestimmten Art und Weise zu stabilisieren, die nicht unbedingt in jeder Hinsicht optimal sein muss, können sie jetzt nicht nur bei Wirtschaftssystemen, bei sozialen Systemen und Ähnlichem beobachten, sondern unter Umständen eben auch bei kognitiven Systemen. Ja. Auch was sind Gedankenordnungen, auch Denkkonzepte, Epistemen, wissenschaftliche Paradigmen und Ähnliches mehr müssen nicht in jeder Hinsicht in der Art und Weise, wie sie eben vorliegen, optimal stabilisiert sein, sozusagen für alle möglichen Outputs als optimal gestaltet. Also Sie wissen, bestimmte Ideologien, wie sie, ich weiß nicht, im Rahmen der weißen, der weißen Mythologie in Europa lange Zeit geherrscht hat und zum Teil noch immer herrscht, nicht, bieten nicht in jeder Hinsicht die beste Ausgangslage, um gewisse Problemfelder zu bearbeiten und Probleme, Dinge zu betrachten und würden diesbezüglich so etwas wie eine schöpferische Zerstörung beziehungsweise, wie das Derrida nennt, eine Dekonstruktion nahelegen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das ist ein bisschen eine Frage an den Arno, ob diese Begriffe wirklich in dieser Art und Weise verglichen werden können, aber aus Sicht der Systemtheorie ist sozusagen da ein durchaus vergleichbarer Mechanismus im Spiel. Vielleicht darf ich kurz noch, bevor du, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen willst, oder wenn du willst, vielleicht darf ich kurz noch auf ein bisschen eine technischere Ebene Bezug nehmen, wo dieses Prinzip der schöpferischen Zerstörung eine große Rolle spielt und mit der ich in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit recht viel zu tun habe. Es gibt in der Programmierung von komplexeren Zusammenhängen eine ganze Reihe von Methoden, um so etwas zu simulieren. Eine davon wird Simulated Annealing genannt. Das stammt eigentlich aus der Metallurgie. Annealing heißt sowas wie Abkühlen, ein simuliertes Abkühlen. Es geht darum, dass Metalle, die geschmolzen werden, also um in der Metallverarbeitung sozusagen ein Werkstück zu generieren, muss man das Metall natürlich schmelzen. Und beim Aushärten, das heißt beim Abkühlen dieses Metalls, beim Aushärten, bildet sich gelegentlich, das kommt sehr auf die Erzstruktur an, also auf das Granulat oder die Granuliertheit des Erzes, das Sie verwenden, bilden sich gelegentlich so Verfestigungen. Das ist wie jetzt vielleicht über, was man sich so vorstellen, große und kleine Stücke, die so kreuz und quer zu liegen kommen. Und aufgrund dessen, dass sie sozusagen eher schnell abkühlen, dann solche Zwischenräume lassen in der Metallstruktur, also in der kristallinen Struktur dieses Metalls, solche Zwischenräume lassen und damit dafür sorgen, dass an diesen Zwischenräumen potenzielle Bruchstellen auftreten. Also wenn Sie was das Rad einer Straßenbahn zum Beispiel oder die Achse einer Straßenbahn diesbezüglich abkühlen lassen, dann könnte es sein, dass unter Umständen da durch den natürlichen Abkühlprozess suboptimale kristalline Strukturen entstehen, die gewisse Brüchigkeit des Metalls nach sich ziehen. Und deswegen gibt es in der Metallurgie eben so gleichsam diesen Trick, die Sache noch einmal zu erhitzen, nachdem sie bereits geformt ist, nahezu bis an den Schmelzpunkt noch einmal zu erhitzen und dann noch einmal gezielt ganz langsam abkühlen zu lassen und damit eine bessere Verteilung dieser Strukturen zu schaffen. Ich weiß nicht, ich kenne das Problem jetzt auf einer sehr alltäglichen Ebene, das ist Ihnen vielleicht auch bekannt, beim Einfüllen von gewissen Dingen in Behältnisse. Also ich habe zum Beispiel, wenn Sie wissen, Kaffee gibt es in halb Kilo Packungen zu kaufen und ich habe so eine Dose zu Hause, wo genau ich weiß, es geht ein halber Kilo hinein und wenn die Dose ganz leer ist und ich nehme sozusagen eine frische Packung und fülle den Kaffee hinein, siehe da, es bleibt immer was in der Packung über, auch wenn das Behältnis bereits voll ist. Also offensichtlich stimmt da zunächst auf den ersten Blick halber Kilo in der Packung und halber Kilo in meinem Behältnis nicht überein. Na, was macht man in dem Fall? Das kennen Sie alle. Man nimmt das Behältnis und tut so ein paar Mal aufklopfen auf der Tischplatte damit. Damit setzt sich genau in diesem Sinn die granulierte Struktur des Kaffees ein bisschen kompakter zusammen. Sie haben eine dichtere Packung, eine optimalere Verteilung, genau in dem Sinne, wie wir es hier im Hörsaal haben. Da sitzt übrigens schon ein Kollege oder zwei Kollegen auf der Stiege, also besonders suboptimal. Sie haben unter Umständen damit durch dieses Zurechtklopfen so etwas wie eine schöpferische Zerstörung in die Wege geleitet. Etwas, was eine in gewisser Hinsicht optimalere Verteilung des Kaffees in der Packung erlaubt. Genau das Gleiche passiert in der Metallurgie und genau das Gleiche, und das ist das Interessante, können Sie auch am Computer simulieren. Sie können gewisse Prozesse, also zum Beispiel dieses berühmte Traveling Salesman Problem, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, aber vielleicht diejenigen von Ihnen, die es kennen, das ist ein besonders lästiges Computerproblem, also eigentlich mathematisches Problem, das sich eben mit Hilfe von solchen Abkühlungsprozessen, simulierten Abkühlungsprozessen, dann doch relativ effektiv bearbeiten lässt. So, und ja, bitte? Das ist jetzt genau die Frage, die wir dem Arno stellen werden. Ich möchte nur vorweg markieren, dass ich daran anschließend jetzt zwei Punkte herausstellen werde, die einerseits aus meiner Sicht, also jetzt aus der Sicht Luhmanns oder aus der Sicht der Systemtheorie ganz allgemein, eine gewisse Frage an den Dekonstruktivismus stellen und zum anderen dann eben auch diese Konzeption des Beobachters wieder ins Spiel bringen werden. Aber jetzt gehen wir
da. Na gut, dann werde ich mal versuchen, ein paar Gedanken zu produzieren. Das eine ist, dass das ein ausnahmsweise, sage ich mal, ein sehr, sehr schöner derridascher Begriff ist, schöpferische Zerstörung. Also den werde ich mir merken. Das könnte ein derridascher Begriff sein, vor allem auch, weil er wirklich mit der Herkunft der Dekonstruktion zu tun hat. Ich habe in der letzten Stunde Ihnen ja gesagt, das eine ist ganz klar, dass das Wort Dekonstruktion sich von seiner Zeit Destruktion ableitet. Aber es gibt eben, das habe ich das letzte Mal noch verschwiegen, eine zweite natürlich starke Ableitung und das ist der Begriff des Dionysischen von Nietzsche. Und da kommt fast wörtlich diese schöpferische Zerstörung als notwendig zur Sprache. Immer wieder spricht Nietzsche davon, dass er selbst fast erschreckt Bei der Einsicht, dass das Schöpferische in sich auch eben den Drang zur Zerstörung braucht, um wirklich etwas Neues in die Welt setzen zu können. Das heißt, wir können dem, der Begriff des Neuen ist nichts Harmloses, sage ich mal so. Der ist nichts Harmloses, sondern das ist sehr wohl ein, wenn wir es wieder Derrida-mäßig eher psychoanalytisch formulieren, das ist eine Art Kampf oder Polemus oder Streit zwischen den Prinzipien des Todes und des Lebenstriebs. Das heißt, zum Leben gehört der Tod auch als immanentes Moment, nicht als etwas Zweites daneben oder als Gegenprinzip. In dem Sinne, das Leben kann nur leben, indem es gleichzeitig auch seine eigene Vernichtung bejaht. Das ist ein typisch nietzscheanischer Gedanke, der eben dieses Prinzip und das Verhältnis von apollinisch als bewahrender, konservierender Kraft und gleichzeitig des dionysischen, genau im Sinne der schöpferischen Zerstörung. Also in diesem Sinne würde ich ganz zustimmen, dass dieser Begriff fast von Derrida geprägt sein könnte, zumindest inhaltlich und auch wie er formuliert ist, ein sehr naher Begriff zur Dekonstruktion. Die zweite Frage, die an mich ergangen ist, die Frage der Analogie. Da würde ich natürlich wieder völlig recht, würde Derrida kritisch sein. Derrida hat immer kritisiert, dass das Wort Dekonstruktion zu einem Schlagwort wurde. Also es gibt zig und zig Texte, in denen Derrida sagt, nein, sozusagen jetzt plötzlich steht er für den Begriff Dekonstruktion, wie Beobachter oder System von mir aus bei Luhmann. Und Derrida hat ganz früh gesagt, nein, Dekonstruktion, bitte, ist kein, sage ich mal, System und es ist auch nicht eine Methode. Es ist eine Antisystem und eine Antimethode, wenn uns das weiterbringen will. Das heißt, er hat die größte Gefahr der Dekonstruktion gesehen darin, dass sie sich loslöst von dem jeweiligen Inhalt, den es zu beschreiben gibt. Das heißt, dass die Dekonstruktion genau diese Geste reproduziert, die wir den Formalismus der abendländischen Metaphysik von mir aus nennen könnten. Das heißt, etwas, was eben schon, sage ich an der Stelle, immer Hegel an Kant kritisiert hat. Das ist alles gut und recht, was Kant sagt, aber bei Kant ist das Verhältnis von Form und Inhalt nicht wirklich miteinander vermittelt. Und genau das versucht er dann Hegel in der Dialektik zu machen. Und genau das würde Derrida hier sagen. Wenn wir die Sprache und die Geschichte der Philosophie, sage ich mal, waren die zwei großen Themen des frühen Derrida. Wenn wir System, unter Anführungszeichen Sprache untersuchen, dann braucht diese dekonstruktive Geste eine eigene Sprache. Und wir dürfen nicht einfach diese Sprache dann zum Beispiel übersetzen auf irgendwelche anderen Systeme, seien das Naturwissenschaften. Es gibt zwar einen ganz frühen Derrida sowas, wo er wirklich sagt, es ist ein quasi transzendentaler Begriff, die Differenz. Aber er hat genau dann gesehen, in welche Gefahr das hineingeht, wenn man das macht, dass nämlich die Dekonstruktion, aha, das ist irgendwie zerstören, gleichzeitig bauen. Ja. Das hat man schnell mal heraus. Und wenn das die Dekonstruktion ist, dann ist sie relativ bald zu Ende. Dann ist sie bald tot. Das ist auch eine wichtige Metapher, die Derrida einmal nimmt. Ja, weil der Tod ist genau dieses Prinzip für ihn. Also das ist für ihn ganz wichtig. Das heißt, der Tod ist ein immanentes Systemfaktor, wenn man will, quasi von allen Systemen. Also der Wort Dekonstruktion macht nur Sinn, wenn wir es von einer Metaebene her sehen, dass der Tod Teil jedes einzelnen Systems schon ist und dass es daher quasi einen transzendentalen Status hat. Aber das darf uns jetzt nicht dazu führen, wie das in der klassischen Metaphysik im Abendland immer wieder passiert wird, eine Art Formalismus aufzusagen. Das heißt, ich versuche zu definieren jetzt, Ich komme dann eben zu 10 Bestimmungen oder was, was ist Dekonstruktion? Dann habe ich einen Begriff, ich habe eine Methode und jetzt fange ich an. Jetzt beginne ich Kunstwerke zu dekonstruieren, ich beginne die Universität zu dekonstruieren, ich beginne chemische Prozesse zu dekonstruieren. Genau das hat Derrida schon gesehen, dass das seit seines Lebens passiert ist. Man hat begonnen, aus der Dekonstruktion eine Methode zu machen. Und Derrida würde sagen, nein, das Schwierige an der Dekonstruktion ist, dass die ganze Husserlschen City ganz sich auf die Sachen einlassen muss und aus der dekonstruierenden Analyse der Phänomene, also die ist lange sehr wohl deskriptiv. Das heißt, lange muss man schauen, ja, was sehe ich da? Was ist denn da wirklich? Was geht da vor sich? Das heißt, ich beschreibe, wie du das gemacht hast, die Situation in diesem Hörsaal. Und dann muss ich lernen, aus diesem System seine Kriterien herauszuziehen. Und ganz gefährlich, dagegen tritt eben die Rekonstruktion an, ist dann irgendeine Art formale Dialektik à la Hegel zu kreieren, mit der man dann einfach, man hat mal den Dreischritt der Dialektik begriffen und jetzt fängt man an. Es beginnt sich zu automatisieren und damit genau die Gegengeste der Dekonstruktion zu erzeugen. In dem Moment, wo ich einen fertigen Automatismus und eine Methode habe, die ich sagen kann, das ist die Dekonstruktion, wenn ich hinzeigen kann und das begrifflich bestimmen kann, dann ist die Differenz missverstanden. Denn das Hinzeigen und Bestimmen und Definieren eines Systems ist in sich das Zurückfallen in der Ontologie vor dem Denken der Differenz. Die Differenz lässt sich nie feststellen und nie in den Begriff bringen, weil sie existiert im permanenten Verschieben der Systeme. Und das heißt, Sie dürfen gerade das nicht machen, dass Sie diese Methode von den einzelnen Orten, darum ist ja auch der Begriff des Stattfindens für ihn so wichtig, denn wenn ich wissen will, was ein Hörsaal ist als System, kann ich nicht abstrakte Hörsäle hernehmen, sondern ich muss diesen Hörsaal hier beschreiben und vielleicht gibt es dann ähnliche Hörsäle in Tokio und so weiter und ich kann das dann generalisieren. Aber das Entscheidende ist, das ist der Hegelsche Begriff des existierenden Begriffs schon. Es geht nicht darum, die Idee des Menschen zu kreieren, sondern in einer stark antiplatonischen Geste zu sagen, die Idee des Menschen findet statt in den Menschen im Plural. In diesen Einzelfällen, die keine Einzelfälle sind, weil sie eben große gesellschaftliche Prozesse in sich reproduzieren. Und damit jeder Einzelfall eine bestimmte Allgemeinheit oder eine bestimmte Typik hat, die er mit anderen teilt. Aber eben das sind die wichtigen Gesten, die er hier sagen würde. Wir müssen uns an diesen Fällen abarbeiten und für diese Fälle dann die ihnen entsprechende Sprache generieren. Und das ist der kreative Akt auch jetzt an der Philosophie. Das heißt, wir gehen blind auf die zu und müssen jetzt genau lernen, hier diese gerade würde er sagen, die Nicht-Übersetzbarkeit von einem System ins andere zu sehen. Das heißt, Derrida würde gleich sagen, okay, man sieht eine Analogie zwischen dem Hörsaal und von mir aus diesem System mit der Kaffeegeschichte oder dem. Jetzt würde er aber sofort fragen, okay, dem ersten Anschein nach lassen sich die ineinander übersetzen. Ja? Aber, und damit erst beginnt die Dekonstruktion. Ihn interessiert jetzt, was lässt sich nicht übersetzen an dem Beispiel. Also was ist genau, was macht die Differenz jetzt auf, wo wir sagen können, die Sprache funktioniert nach sehr viel, auch wenn es Analogiemechanismen sind, nach sehr vielen anderen Momenten, die sich eben nicht vom einen in das andere System übersetzen lassen. Und der Schwerpunkt der Dekonstruktivisten wäre gerade der, auf diese Unübersetzbarkeit, ein ganz wichtiges Wort bei Derrida, zu achten. Also das wäre das Augenblick.
Ich glaube, man kann mit der Dekonstruktion parallel setzen, mit dem Begriff der Kritik, der Kurs, auf eine sehr ähnliche Beschreibung, was ist Kritik? Also,
Genau, natürlich. Foucault und also die Diskursanalyse und natürlich Derridas Schriftbegriff, die sind nicht umsonst fast zeitgleich entstanden und haben sehr, sehr viel miteinander zu tun. Was in den berühmten, also die Schrift und die Differenz in den frühen Aufsätzen von der Aufsatzsammlung von Derrida, über die er mit Grammatologie bekannt geworden ist, Ende der 60er Jahre, da gibt es ja auch einen kritischen dann Foucault-Artikel. Allerdings geht es da darum, dass Derrida, das ist aber auch einmal nie, also er hat sehr darauf gepocht, dass er irgendetwas radikal Neues sagt, das noch niemand vor ihm gesagt hat. Und darum hat er alle angegriffen damals. Also er hat Freud sogar angegriffen, er hat Saussure angegriffen, von dem er 90% abgeschrieben hat, sage ich mal böse. Er hat Foucault kritisiert, von dem er auch 90% abgeschrieben hat, sage ich mal selbstkritisch. Aber es gibt natürlich diese Kritik bei Derrida, die vor allem in den Frühschriften von Heidegger herkommt, dass der radikalste Gedanke der Heideggers ist. Nämlich, dass das bisherige Denken der letzten 2500 Jahre, also das abendländische Denken, hauptsächlich eine Tendenz hatte, zu einer letzten Form von Präsenz hinzukommen. Sei das eine Präsenz im Hier und Jetzt, oder sei das in einer überzeitlichen Präsenz in irgendeiner Art von ontologischer Metaphysik. Und das heißt, das kritisiert er dann an allem. Also er nimmt den heideggerschen Gedanken dieser Kritik auf, dass wir, wenn wir es weniger abstrakt formulieren, die Absenz oder den Tod eben als dieses schöpferisch-dekonstruktives Prinzip, die Abwesenheit, als eine Leerstelle in jedem System denken müssen. Und dass das der große und, wenn man will, der revolutionärste Gedanke, da bleibt der Heidegger, der revolutionärer wie Nietzsche, revolutionärer wie Marx, ist der Vorwurf von Heidegger, dass so der junge Derrida, dass das, was wirklich das Denken 2500 Jahre bei uns übersprungen hat, ist das Denken eines radikalen Entzugs in der Präsenz. Okay. Und das heißt, er wirft dann sogar Foucault, Saussure, immer noch dann, aber hier kommen sie wieder zu einem transzentralen Signifikant. Aber ich gebe Ihnen recht und nicht der Derrida, an der Stelle, in Wirklichkeit hat er 90% von den beiden abgeschrieben, sage ich mal böse.
Ja, also erstens mal der Hinweis, dass wir ja schon auch angesprochen haben, abschreiben, ja, ist nach Luhmann sowas wie eigentlich ein Standardvorgang in der Wissenschaft. Ne? Das, auch wenn es natürlich nicht so genannt wird, aber auf bewusster Ebene, aber viel mehr vielleicht noch auf unbewusster Ebene schreiben wir ständig ab. Ne? Also sind wir agieren wir auf den Schultern von Riesen, ich habe es ja schon mal diesbezüglich angesprochen. Ne? Luhmann ist sich dessen sehr bewusst und hat immer wieder betont, dass er im Prinzip Dinge zusammenstellt, die andere vor ihm oder gleichzeitig mit ihm an Erkenntnissen geliefert haben und daraus dann so etwas wie eine Konzeption schreibt. Aber ein anderer Punkt, das ist jetzt ein kleiner Exkurs eigentlich zu meinem Vorhaben, ein anderer Punkt wurde da eben jetzt angesprochen und das ist ein Punkt, den ich persönlich für sehr problematisch halte an dieser Luhmannschen Konzeption, den der Luhmann gewissermaßen geerbt hat aus den Diskussionen um die Systemtheorie und dem gegenüber er selbst natürlich auch sehr skeptisch gewesen ist, ihn aber nicht jetzt, sagen wir mal, grundsätzlich in Frage gestellt hätte. Das ist der Punkt dieses Universalismus des Systemdenkens. Sie haben es gerade jetzt an meinen Beispielen, die ich vorher in Betracht gezogen habe, bemerkt. Die Systemtheorie erklärt sich für alles zuständig. Also es gibt sozusagen, oder es per se, per Definition, gibt es kaum irgendeinen Phänomenbereich, den Sie sich vorstellen können, wo die Systemtheorie sich nicht anmaßen würde, auch etwas Relevantes dazu zu sagen. Sei das jetzt das, weiß nicht, Sortieren von Sitzplätzen, das Sortieren von kristallinen Strukturen oder Kaffee im Behältnis oder jetzt sogar in kognitiven Systemen. Es ist sozusagen ein Theorieentwurf, der als solcher dann eigentlich jetzt zentral von Leuten wie zum Beispiel Ludwig von Bertalanffy markiert wurde, also der sozusagen diesbezüglich dann auch explizit in den Raum gestellt wurde. Ein Theorieentwurf, der wirklich auch diese heute so viel diskutierte Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität verwirklichen will oder wollte, muss man sagen, weil das Unterfangen ja mittlerweile eben auch 70, 80 Jahre alt ist. Also man hat wirklich geglaubt in den 40er, 50er Jahren, man könnte da eine neue Disziplin ins Leben rufen, die gleichsam für alle sonstigen spezielleren Gebiete der Wissenschaften so etwas wie relevante Orientierung bietet. Systemische Prozesse können überall festgestellt werden. Also ich weiß nicht, so diese Paradebeispiele, die wir schon angesprochen haben, Feedback-Prozesse, nicht Rückwirkungen, wo gleichsam aus einem Prozess ein gewisses Verhalten auf den Prozess dann selbst zurückwirkt und ähnliches mehr. Das seien so grundlegende Dinge, dass sie einfach in allem und jedem, was uns umgibt, festgestellt werden können, wenn man entsprechend darauf achtet. Und die Systemtheorie wäre diesbezüglich dann jene Disziplin, die darauf aufmerksam macht, dass diese Dinge überall vorkommen. Und diesbezüglich streut sie auch ihre Beispiele. Sie haben es bereits an meinem sehr, sehr breiten Beispielhorizont vielleicht bemerkt. Es lässt sich in jedem Lebensbereich dann irgendein Beispiel, aus jedem Lebensbereich ein Beispiel heranziehen, das eben in irgendeiner Art und Weise systemtheoretisch beleuchtet werden kann. Das ist sozusagen auf der einen Seite unter Umständen nicht unfruchtbar für breites, in Zusammenhängen agierendes Denken. Auf der anderen Seite genau in dem Sinne, dem, so wie ich es verstanden habe, eben Derrida anspricht, auch eine höchst problematische Angelegenheit. Also das heißt sozusagen, die Sache selbst als solche bekommen Sie dann immer nur sehr peripher in den Blick. Ich würde mal sagen, als Wissenschaftler tut man gut daran, wenn man beide Aspekte berücksichtigen kann. Also auf der einen Seite den großen Wurf, den Zusammenhang und die vielen Analogien im Auge hat, die es geben mag oder die man herstellen könnte. Und auf der anderen Seite natürlich dann das Partikulare, das Phänomen an sich, das jetzt sozusagen in seiner Typik, in seiner Spezifik als solches auch nicht analogisiert werden kann, ohne entsprechende Defizite aufzuweisen oder in den Raum zu stellen. Also rein historisch betrachtet. Also rein historisch fällt auf, dass die ganzen berühmteren sogenannten Systemtheoretiker oder Kybernetiker eigentlich alles keine ausgebildeten Philosophen waren. Also sie haben einen großen Teil, interessanterweise Psychiater. Sie haben einen großen, auch Heinz von Förster und solche Leute waren in einer gewissen Hinsicht dann mit so kognitiven Prozessen auf eher Neuronenebene, also jetzt nicht sozusagen auf philosophischer Ebene, sondern eher auf neuronaler Ebene beschäftigt. Mehr. Sie haben eine ganze Reihe von Technikern, also die jetzt wirklich eher so Schaltkreise ganz mechanisch untersucht haben. Und sie haben dann eine Vielzahl von, also in der sozusagen zweiten und dritten Generation, man könnte ja Luhmann eigentlich dann schon fast zur dritten Generation an Systemtheoretikern zählen, ne? Und dann vielleicht die heute da in dem Umfeld noch tätig sind, eher zur vierten Generation bereits rechnen. Es gibt sehr, sehr wenige professionelle Philosophen, aber es gibt eine Unzahl von aus höchst unterschiedlichen Teildisziplinen kommenden Interessierten, die dann doch Entscheidendes beigetragen haben. Und vielleicht von da, man könnte fast vermuten, vielleicht ein bisschen per Zufall zusammengewürfelt, ne? Von daher dann auch diese große, also dieses breite Spektrum an disziplinären Spezialisierungen. Bekannt sein dürfte der Umstand, dass historisch interessanterweise die Kriegstechnologie oder beziehungsweise die US-amerikanische Verteidigungstechnologie eine große Rolle gespielt hat bei der Konstituierung dieser Disziplin, wenn man es überhaupt als Disziplin betrachten will, weil es gibt ja sozusagen auf Universitäten, das wissen Sie, kein Fach, das in irgendeiner Art und Weise Systemtheorie oder weiß nicht, Kybernetik heißen würde. Es gibt eine ganze Reihe von Subdisziplinen, die, wo es so Exoten wie mich gibt, die das dann unterzubringen versuchen, aber es gibt kein Institut für diese Sache. Es gibt in Österreich ein paar, ich weiß nicht, zum Beispiel auf der Medizinischen Universität ein paar Subinstitute, die jetzt tatsächlich System Research betreiben. Es gibt in Seibersdorf, oder es gab in Seibersdorf, es gab in Laxenburg spezialisierte Institute, die jetzt nichts mit der Uni zu tun haben. Es gibt in Altenberg draußen, wo der Konrad Lorenz gelebt hat, eine Abteilung, die sich speziell dieser Systemtheorie widmet. Aber es gibt, wie gesagt, keine Verankerung dieses Fachs im universitären oder akademischen System in dem Sinne. Ja. Also insofern ein sehr zusammen. Bitte? Naja, es gibt sehr, wir haben heute schon mal darüber geredet, es gibt sehr viele Wurzeln, die diesbezüglich eine Rolle spielen, und es gibt interessanterweise auch sehr dubiose, also wissenschaftstheoretisch betrachtet, sehr dubiose Wurzeln, nicht? Wo man zunächst einmal glauben würde, das hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Also das ist interessant, dass da sehr viele unterschiedliche Einflüsse ins Spiel kamen. Wichtig, das wollte ich vorher ansprechen, ist wirklich dieser Kontext des ausgehenden Zweiten Weltkrieges und die Entwicklung der Atombombe, wie sie dann in Palo Alto mit diesem berühmten Manhattan-Projekt in die Wege geleitet wurde. Da sind eine ganze Reihe von... Nur um es nochmal zu beleuchten, Feedback-Prozesse, ein zentrales Beispiel für solche Feedback-Prozesse ist dieses berühmte Duck-Chase-Problem, Entenjagd-Problem. Weiß jemand, worum es da geht? Also, außer den Kollegen und Kolleginnen, die da eben noch bei mir sitzen. Weiß jemand von Ihnen? Oder kann sich jemand was darunter vorstellen? Oder warum das militärtechnisch interessant ist, dieses Problem? Entenjagd?
Abschießen von Flugzeugen.
Ganz richtig, Ballistik. Nicht? Ballistik ist das Stichwort. Und Sie haben gleichsam, also schon bei einer ganz simplen Entenjagd, natürlich das Phänomen eines bewegten Zieles vor sich, das gleichsam durch seine Bewegung ein Feedback auf den Jäger liefert. Also der Jäger zielt irgendwo hin und das Objekt bewegt sich. Also er zielt, sagen wir mal, daher und da ist das Objekt da, aber in dem Moment, wo die Kugel da sein wird, ist das Objekt schon da. Er muss vorhalten, das kennt man. Das heißt, er muss die Bewegung, die Eigendynamik des Objektes, das er treffen will, in seine eigene Aktion mit einrechnen. Das heißt, das, was das Objekt tut, liefert ein Feedback auf die Aktion, die er gerade tut. Wenn Sie diesbezüglich nochmal diese berühmte Frage von Karl Marx oder im Prinzip das Projekt von Karl Marx sich vor Augen halten, der gute Karl Marx hätte natürlich jetzt nicht die Situation 1917 anpeilen müssen, um ein stimmiges Gesellschaftssystem zu schaffen, sondern die Situation von 1970 oder 60 oder was auch immer. Also sozusagen eine Situation, die dem entspricht und nicht dem Zeitpunkt, zu dem sich... Und das ist sozusagen sozialpolitisch ein grundlegendes Problem, wenn Sie irgend sowas wie Planung oder Steuerung versuchen. Also ein Steuersystem zu schaffen, das auf den Status quo zielt, ist ein problematisches Unterfangen, ganz einfach deswegen, weil während das Steuersystem noch zu wirken beginnt, und Sie wissen, das ist eine eher träge Angelegenheit, das braucht eine gewisse Zeit, bis es anläuft, ist das, was damit bewirkt werden soll, schon an dieser Stelle. Und wenn Sie diesbezüglich nicht vorhalten, wenn Sie das Feedback nicht einberechnen, na, dann haben Sie sozusagen ein suboptimales Steuersystem geschaffen. Also das heißt, diese Aufmerksamkeit für solche Rückwirkungen, besonders interessant wird es natürlich dann auch noch zusätzlich, wenn sich der Jäger, also der die Ente jagt, ebenfalls bewegt und sagen wir mal zwei Bewegungen haben, die unter Umständen bei komplexeren Systemen dann auch noch Wechselwirkung zeigen, also wo gleichsam die Bewegung des Jägers auf die Bewegung der Ente und die Bewegung der Ente zurück auf die Bewegung des Jägers wirkt. Nicht? Also da haben Sie dann schon relativ komplexe Geschichten. Ich weiß nicht, denken Sie an diese berühmten Versuche, da jetzt sowas wie ein Abwehrschild gegen Atomraketen oder gegen feindliche Raketen zu schaffen und vieles mehr. Also da sind schon dann relativ komplexe Berechnungen im Spiel. Computertechnisch jetzt kein großes Problem, aber zumindest eine Aufmerksamkeit für Rückwirkungen, für Wechselbeziehungen, für Komplexitäten, die auftauchen können. Und von daher dann weitergehend Aufmerksamkeit dafür, dass auch in der Biologie, dass auch in sozialen Systemen, dass auch in der Physik ganz besonders eine Vielzahl von solchen Wechselwirkungen bestehen. Wechselwirkungen, die Eigenverhalten zeigen, die Eigendynamik zeigen und nicht immer, und da sind wir jetzt wieder beim Punkt, nicht immer optimale Lösungen. Also historisch für uns Philosophen auch ungewohnt, nicht? Schon einmal ein Background aus einer Gegebenheit, die wir eher sehr skeptisch betrachten würden. Und von daher dann auch der Wunsch, etwas so universalistisch wie möglich aufzuspannen. Was uns Philosophen natürlich auch entsprechend skeptisch stimmt. Und ich muss ehrlich gestehen, also das ist sozusagen ein Punkt, den ich nach wie vor als höchst problematisch wahrnehme und wo ich dann doch eher mich der Meinung von Derrida und dieser Argumentation anschließen würde, dass man unter Umständen damit eine ganze Reihe von Dingen nicht in den Blick bekommt, die auch relevant sind. Ja. Aber
das ist vielleicht, wenn ich da einen Satz dazu sagen darf, es ist vielleicht natürlich auch, weil wir hier an einem philosophischen Institut sind, die Geste, glaube ich, die Human hier produziert, ist eine urtypisch philosophisch-metaphysische Geste. Ja? Und vielleicht sage ich das für Sie jetzt als Philosophiestudenten, vielleicht ist das etwas Besonderes, wo die Philosophie gerade aus der Erfahrung, dass sie so lange versucht hat, universalistisch zu denken, einen Vorsprung auch gegenüber anderen Wissenschaften an diesem einen Punkt hat, dass wir inzwischen wissen, aus der Erfahrung, weil wir die Oberkönner im Universalisieren waren in der abendländischen Metaphysik, dass wir die Problematik hier besser verstehen, als vielleicht andere Wissenschaften, die andere Sachen besser verstehen, aber hier vielleicht weniger Sensibilität haben als ein Philosophiestudent, sage ich mal. Und da wäre vielleicht auch ein Unterschied, dass natürlich Derridas Hauptreferenzen einerseits die Literatur und andererseits die Philosophie ist. Das heißt, er ist eben nicht wie Luhmann, sage ich mal, Soziologe oder sowas, sondern Derrida, seine ganze Dekonstruktion ist ein Ergebnis seiner kritischen Referenz auf die Geschichte der Philosophie. Und wenn er dann die Literatur als Gegenbeispiel nimmt, immer, als sein eigentlich, dass die Literatur vieles kann, was Philosophen lernen sollten, sag ich mal, nämlich genau, dass sie mit solchen Unübersetzbarkeiten immer an Roman arbeitet. Also kein Roman, da kommt eben gern eine Analogie vor, aber dann genau wie sie bricht natürlich, wie die nicht funktioniert, wenn wir sie dahin übersetzen. Und das ist der Grund, warum Derrida dann das Modell, sage ich mal, schlecht, Literatur als etwas, was der Philosophie lange abgegangen ist, aber gerade als Kritik auf ihren universalistischen Gestus, den sie 2500 Jahre zentral vollzogen. Und vielleicht ist da, sage ich Ihnen nochmal als Studenten, vielleicht wirklich eine Sensibilität und Kompetenz, die Sie an einem Philosophiestudium entwickeln, die so in der Gesellschaft sehr selten war. Weil wenn wir zum Beispiel Wissenschaftsberichte, gerade in populärwissenschaftlichen, wenn Sie Magazine sich anschauen, wie Nano oder so, da haben Sie natürlich genau den klassischen metaphysischen Gestus, dass die Leute sich das anschauen und wirklich die Wahrheiten, das als Wahrheiten nehmen, indem irgendwelche Fragen von Wissenschaftlern als Antworten ausgegeben werden und dann die Leute das massenhaft zu glauben beginnen, als wäre das ein Priester, der ein Orakel hätte. Ja? Das ist aber immer noch die Common Sense. Und ganz wichtig, vielleicht hier noch ein Hinweis, achten Sie mal darauf, auch das ist wichtig, was Sie als Studenten lernen müssen, nämlich die Unterscheidung, schauen Sie sich naturwissenschaftliche Forschungsprojekte an, auf zwei Ebenen. Auf der einen, wie reden die untereinander? Untereinander sind sie auch die Mathematiker überhaupt nicht einig, ob diese Gleichung so funktionieren kann. Wenn Sie auf einem Fachkongress von Mathematikern sind, streiten die genauso vehement wie wir über ihre Theorie. Und ich weiß vom österreichischen Forschungsfonds, dass die Ablehnungsquote bei Mathematikern unter Peer-Review-Sachen gleich hoch sind wie bei uns. Das heißt, der nächste Mathematiker, Fachmann, der das bekommt, sagt, das ist ein Schwachsinn, was der Mathematiker da angeht. Das ist, kommt nicht weniger oft vor in der mathematischen Forschungsprojekten als in der Philosophie. Das ist höchst interessant, weil der Common Sense würde sagen, in der Mathematik sind eh 2 mal 2 ist 4. Okay, da sind wir uns alle einig. Jetzt schauen Sie sich, und das ist der Punkt, auf den ich, das ist auch für Ihre, wenn Sie wollen, Werdegang als Philosoph in Zukunft ganz wichtig, was ich sage. Achten Sie darauf, wenn die Ihre Projekte als Finanzierungsantrag einreichen. In dem Moment, wo das Projekt Geld braucht, gibt es keine Fragen mehr. In dem Moment ist dieser Habitus, den Sie auf der Fachkonferenz haben, mit einem Schlag weg, weil es eben darum geht, ja, wir sind uns einig im Großen und Ganzen, dass das die Zukunftsrichtung ist, hier muss mathematisch geforscht werden. Und plötzlich ist ein völliger Umschlag im ganzen Gestus, in der Weise, wie Sie das präsentieren. Die Fragen, die Sie davor auf dem Kongress unter den Kollegen gestellt haben, sind mit einem Ratsch alle weg und jeder beginnt wie in der Werbung, wenn man will, sich anzupreisen und zu sagen, da ist die Zukunft, hier müssen wir forschen, die das machen, die werden den Forschungsvorsprung in den nächsten 10 Jahren haben und hin und her. Also, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, diese Brücke würde sehr schön zeigen, was Dekonstruktion meint. In dem Moment, in dem die sich fragen, ja, wie machen wir die Gleichung, sind sie, würde der Regard sagen, in einem dekonstruktivistischen Gestus. Sie sind selbst noch mitten wie die alten Philosophen, staunend, schlottern oder wie er sagen wird, stolpern sie sich durch die Mathematik, von der sie eigentlich nicht wissen, wie das Ganze funktioniert. Aber kaum geht es um die Ökonomie, verändert sich der dekonstruktivistische Gestus und es wird eine Art sich anpreisen, genau von solchen, plötzlich ist Homogenität wird vorgegaukelt, Universalität wird, hier gibt es Konsens zwischen der Forschungsgemeinschaft, das ist das, wo wir forschen müssen. Und genau da sehen Sie sehr schön die Gefahren solcher Systeme. Weil wenn Derrida würde sagen, auch wenn eine Gesellschaft politisch beginnt, den dekonstruktivistischen Modus aufzugeben, oder wenn die Philosophen oder die Wissenschaftler, und sie werden dann Lebensberater und Coach und hin und her, das sind lauter Felder, in denen die Kraft des Denkens, würde Derrida sagen, geopfert wird. In der der eigentliche Gestus des Philosophierens geopfert wird. Und das mag im ersten Mal sagen, ja gut, jetzt müssen wir halt pragmatisch sein. Aber diese Haltung, wenn die explodiert, und die ist schon lange explodiert, das heißt, diese Haltung ist so in den Vordergrund gedrängt, dass in Wirklichkeit das eigentliche Geste des staunenden Denkens, sage ich mal pathetisch, einfach keine Rolle mehr spielt, weil es von diesem Werbeprojekt schreiben über, wir haben die tollste und beste Forschung und unsere ist noch viel besser wie die anderen und hin und her, völlig überlagert. Und das ist natürlich eine Gefahr für die Philosophie, es ist eine Gefahr für die Wissenschaft und es ist eine politische Gefahr. Also das wäre ein typischer, glaube ich, hier gesprochen zu haben als Geist von der Regal.
Okay, also sorry.
Überhaupt die Möglichkeit für diesen Denkraum ist ja wie sozusagen wie eine gewisse Pragmatik gekoppelt. Das heißt, das Institutionelle und dieses Gehen in Entscheidungen und in Institutionen nicht gehen, dann können wir ja diesen Raum konstruieren, in dem wir nur denken können. Also dieses pragmatische Element können wir nicht dadurch aussehen. Also das eine geht ja nicht ohne das andere, das verstehe ich.
Ja, es ist die eine Sache. Natürlich, es müssen andere Räume aufgeschlossen werden. Das ist eine Grundgeste der Dekonstruktion. Wir sind in tausenden Projekten oder inzwischen wahrscheinlich in hunderttausenden dekonstruktivistischen Projekten realisiert. Also wenn Sie meinen, ich nehme, das ist eine Dekonstruktion, nicht aus narzisstischen Gründen, aber Das heißt, ganz bestimmte Formen des Denkens lassen sich für mich hier an der Universität realisieren. So die Art und Weise, wie ich meine Vorlesungen halte, kann ich zu mir stehen. Das ist für mich kein Verkaufen, sondern ich versuche, meine Gedanken hier preiszugeben. Die Universität lässt das auch zu. Und ich bin hier, ich kann hier lehren, hin und her. Das heißt, aber ganz bestimmte Formen, die ich für wichtig erachte im Denken, lässt die Universität als Institution nicht zu. Das heißt, ich habe parallel eben, haben wir eine Kulturwerkstatt gegründet, in der wir diese Projekte realisieren, in der Formen von Denken realisiert werden, die so von der Universität nicht unterstützt werden und nicht realisierbar. Das heißt, es ist eben nicht nur eine Frage, wie man in den Institutionen, natürlich lässt die Universität Wien, und ich bin scharf und kritisch gegen diese Universität, stundenlang kann ich jetzt auch öffentlich meine große Kritik an dem derzeitigen Bildungswesen vortragen hier. Es lässt das die Universität zu. Das muss auch was sein, was ich schätze an der Institution. Das sind eben keine geschlossenen Systeme, du hast das auch schon gesagt, sondern diese Systeme lassen in sich natürlich auch Freiraum. Und ich vertrete hier den Freiraum als Lehrender, soweit mir das hier herinnen möglich ist, den ich für richtig halte. Andere Sachen brauchen wirklich neue Gründungen. Das heißt, bestimmte Formen müssen auch institutionell völlig neu gebaut werden. Aber das ist eben der Weg. Das heißt, es ist eine Frage, ob ich wieder primär eine pragmatische fünfte und sechste Kühlschrankinstitution, die mit Glanzprospekten schreibt, dass sie Weltklasse ist, wie unsere Ministerin gesagt hat. Das kann man schnell irgendwo hinaufschreiben und ich kann das toll glänzen lassen und hin und her. Ich kann solche Institutionen gründen oder ich kann versuchen, andere Institutionen zu gründen. Dass das schwierig ist und dass diese, wenn man will, das nach Mikropolitik auch ist, die der Redanien mit Foucault verfolgen würde, das ist die, natürlich, man muss damit auch aufgeben, den marxistischen Gedanken einer Art Weltrevolutionsdenken, in der wir jetzt die Lösung haben und jetzt hauen wir die von oben herab über die Partei hinein in die Hirne. Das funktioniert nicht nach Derrida. Und das war ja auch genau seine Kritik schon an dem, wo er gesehen hat, als linker 68er und in der marxistischen Bewegung, wo er sich kritisch geäußert hat gegen das, was da in Russland real stalinistisch gelaufen ist. Das kann es ja nicht sein. Wirklich, es kann ja nicht sein, dass irgendeine Überpartei kommt und uns dann mehr oder weniger das Denken verbietet. Das war Derrida klar. Und das heißt, die Methode, wie Foucault und viele andere, war die, dass das keine von einem Zentrum ausgehende, von einer Zentralinstanz, sei die Partei oder wie immer sie sich, Kirche oder wie immer sie sich nennen möge, sondern dass das eine Sache ist, die eben, und darum ist ihnen ja auch im Unterschied zu Luhmann eine bestimmte Form von Intentionalität immer wichtig. Natürlich nicht die alte im Sinne eines voluntaristischen Beherrschens alles aus unserem Geist und unserer Kontrolle heraus, aber es ist für Derrida wichtig, sie selber sind auch Antwortende und stehen in dem Sinne in Verantwortung zu Prozessen, die sie nicht geboren haben, die sie nicht steuern können. Und das Paradoxe seines Gerechtigkeitsbegriffs, auf den wir ja noch dann zu sprechen kommen, ist das, dass sie gerade darum zur Verantwortung gezogen werden. Also sozusagen, sie stehen antikantisch da, nicht mehr, weil sozusagen der Wille, das Prinzip der praktischen Vernunft und der Ethik wäre, sondern umgekehrt, die Ausgesetztheit und Exposition in Prozesse, die sie weder kontrollieren, für die sie weder als Person zur Verantwortung gezogen, paradoxerweise ist genau der Ort der Verantwortlichkeit des Einzelnen. Das ist ja genau eines der Paradoxa, mit denen der Redakte. Die klassische, logische Antwort wäre, ja, wenn ich das nicht gemacht habe, warum bin ich dafür verantwortlich? Ich kann nur zur Verantwortung gezogen werden für das, wovon ich selber Ursache, causa sui bin. Aber von diesem lieben Gott hat sich der Redakte verabschiedet, indem er sagt, Das Paradox der Verantwortung liegt darin, dass ich für die anderen verantwortlich bin. Das ist eben, wenn ich sage, eine jüdische Wende. Das ist nicht die Selbstverantwortung des autonomen, willentlichen Subjekts, sondern was Derrida sagt, obwohl und gerade weil ich weiß, dass ich diese Universität nicht gebaut habe und dass ich gut sagen könnte, okay, da ich sie nicht nach klassisch-technischem Demiurgos-Modell, weil ich nicht causa sui dieser Universität sind, kann sie mir den Buckel runter. Und genau die Umkehrlogik, die wir aber drinnen haben, das ist die christlich bis zu Kant hin forcierte Verantwortungsbildung. Verantwortlich sind sie für das, was sie selber verursacht haben. Und der Derrida würde sagen, das ist eine fatale Logik. Wir haben unsere zum Beispiel, wie heißt es dann in Bezug auf Geschichte, haben wir den Holocaust verurteilt? Nein, als Person kann ich irgendwann lang danach geboren, weil warum soll ich zur Verantwortung gezogen werden? Aber der Derrida würde jetzt sagen, nein, es geht auch nicht darum, dass wir uns schlechtes Gewissen oder was irgendwie da gefährliche Schuldidentifikationen machen. Aber das Entscheidende ist, verantworten heißt zum Beispiel zu dekonstruieren, welche Denkmuster für solche Prozesse, das heißt verantwortlich. Und da kann jeder Einzelne sehr wohl auch was tun. Immer im Wissen, dass das, was er tut, unmöglich sagen kann, utilitaristisch, ist es jetzt erfolgreich oder wird es erfolgreich sein? Der Derrida sagt, diese moralischen Fragen verhindern gerade, das zu tun, was sie eigentlich möchten. Ich weiß nicht, ob das, was ich mache, die Weltrevolution auslöst. Ob das, was ich mache, schlussendlich, ob die anderen so reagiert haben werden auf das, was ich wollte, wie ich es mir gedacht habe, und. Der Derrida würde sagen, diese Form von Intentionalität ist tot, da ist der Mittel. Aber er sagt dann, das führt in die paradoxe Situation, dass wir daher eine andere Form von Intentionalität sehr wohl zu retten haben, die er dann versucht in seinem Werk zu denken, in der eben der Vorrang einer bestimmten Alterität da ist, dass ich permanent eigentlich in einem Feedback-Schleife drinnen stecke, wobei die Schleife aber eben nicht autopoietisch ist. Es ist nicht die Universität ist, so wie im deutschen Idealismus, die Entäußerung meines absoluten Ichs, so dass ich am Ende hier nur mir selber begegne, ja, in irgendeiner Geschichte. Genau das wären die Figuren. Und dann sozusagen verhalte ich mich zu mir selber im Sinne des Weltgeistes und so weiter. Wir kennen alles, sind ja alles Philosophen hier, kennen die Geschichte. Sondern der Derrida würde sagen, genau dieses Bild der Permanenz, das ist noch das klassische, vom Willen her gedachte Bild von Intentionalität. Und das würde er dekonstruieren wollen, um aber zu sagen, damit, um nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, müssen wir Intentionalität anders, nämlich vom anderen her denken. Als Feedback, er würde das nie sagen, aber ich sage es jetzt im Kontext, als Feedback, als Antworten geben auf den permanenten Anspruch von Andersen. Das ist jetzt das, was er sucht. Also um das zu sagen. Und da können Sie keine, kann ich Ihnen keine universalistische Antwort geben. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie glauben an was, dass das richtig ist, dass die Universität so und so ausschauen soll, dann können Sie einerseits hineingehen, aber Sie können auch selber eine Universität zu gründen. Und die schaut vielleicht erst ganz klein aus. Und vielleicht wird es irgendwann mal eine Differenz gemacht haben, wer weiß. Das können wir im Vorhinein nicht wissen. Was heißt es, können Sie uns sagen, was Intentionalität da heißt? Das heißt nämlich nicht wollen. Was heißt das eigentlich?
Da heißt es Innerlichkeit.
Ah, ja. Das ist ja die christliche Dinge. Das heißt ja im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was wir historisch gesehen, als was wir heute als Intentionalität haben. Das heißt nämlich Ausgerichtetheit, gerade nicht Innerlichkeit. Genau das war dann, was in der Folge aus der Intentionalität gemacht hat. Im mittelalterlichen Begriff von Intentionalität meint so viel wie das, was hier passiert zwischen dem und dem. Das heißt, die Fähigkeit von dem Jäger, sich überhaupt über in Beziehung zu einem Objekt zu setzen. Dieses sich in Beziehung setzen zu einem Objekt war die alte mittelalterliche Erdeutung von Intentionalität. Also genau das Gegenteil, was es dann wurde, nämlich zu einem Innerlichkeitsdiskurs, der dann eben dekonstruiert werden musste, während, wie Nancy und viele Leute gezeigt haben, ursprünglich der Begriff der Intentionalität die Ausrichtung auf etwas meint. Also genau das Hinausgehen und nicht das Christliche dann hineingehen in irgendeine Art von Innerlichkeit.
Ja, ja, das ist ja ein Punkt, den ich dann gern im Hinblick auf unsere Jazz-Diskussion ein bisschen erörtern möchte. Nicht? Also wo gleichsam zentral im Mittelpunkt dessen, was überhaupt Kreativität heißen kann, der Kontext steht. Ne? Also das ist ganz klar, dass natürlich, ein Vorgriff auf diese Stunde, wo wir da über Miles Davis sprechen wollen oder versuchen wollen, ich hoffe, dass das dann besonders dynamisch abgeht. Aber da ist es klar, also bei Miles Davis haben sie eine ganze Reihe von, was nicht, man sagt immer Epochen, nicht Stil, unterschiedlichen Orten zu spielen und zusammenzuspielen und eben auch die Musik zu gestalten, die von jetzt einem klassischen, sehr Bebop-orientierten Ensemble-Stil bis hin zu diesen ganz freien, interessanten Dingen, die da mit Bitches Brew und ähnlichen LPs dann in den 70ern vorgelegt wurden. Ne? Und wenn Sie da jetzt mal betrachten, was Kreativität in dem und dem heißt, also es ist unvergleichbar. Ne? Also da ist sozusagen im Zentrum steht da die Aufmerksamkeit für den Kontext, für den jeweiligen. Ne? Und da ist es dann natürlich auch interessant, im Detail sich anzuschauen, was wird durch, ich weiß nicht, eine rhythmische Figur an Erwartbarkeit geschaffen. Ne? Also ich weiß nicht, ganz simpel, wenn Sie irgendeinen Rhythmus, dann haben Sie natürlich sofort eine Erwartung aufgebaut, dass es in dem Rhythmus und nicht in einem anderen weitergeht. Ne? Und sozusagen dieses Weitergehen oder eben dann doch nicht weitergehen, ist genau dieser Grenzbereich, oder damit ist der Grenzbereich markiert, wo es interessant, wo es kreativ wird. Ne? Ich meine, wenn Sie das Ganze völlig über den Haufen stoßen, also jetzt simpel, ne? Also wenn Sie einen Vierertakt haben und plötzlich alles über den Haufen werfen und was ein 13er Takt oder sowas anfühlt, ist es höchst uninteressant, sehr wahrscheinlich, kommt auch auf den Kontext an, Schönberg ist ein anderes Beispiel, aber wie auch immer, ne? Aber wenn Sie, ich weiß nicht, dann doch eine interessante Variation finden, die noch im Vierertakt drin ist, aber dann doch das Ganze in einer Art und Weise in Frage stellt, wo man es vielleicht auch glauben könnte, hallo, ist da jetzt ein Wechsel vorhanden oder so, dann ist vielleicht irgendeine Spannung vorhanden, wo man sagt, hey, cool, ne? Das gleiche für harmonische Auflösungen und vieles mehr. Aber das werden wir dann im Detail besprechen. Das ist natürlich eine Bezugnahme auf unterschiedlichste Kontexte. Es ist nicht immer nur einer. Nicht? Also sozusagen, da sind viele, viele Ebenen beständig gegenwärtig, die das Ganze dann für, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich heute eigentlich zentral ansprechen wollte, für bestimmte Beobachter, also das heißt bestimmte, ich weiß nicht, Zuhörer in dem Fall, interessant erscheinen lassen. Nicht? Aber wir wissen, also das ist das beste Beispiel, nicht? Also können Sie sich gut erinnern an die noch nicht allzu alten Diskussionen, also die ich in meiner Kindheit auf Schritt und Tritt mitbekommen habe, dass das eine Musik ist, die nicht unbedingt jedem zusagt. Nicht? Und das wissen wir alle, also Musikgeschmäcker und Geschmäcker allgemein sind sehr unterschiedlich und diesbezüglich Beobachter. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ja, jetzt habe ich ein bisschen einen Sprung gemacht, weil ich ja eigentlich sehr viel jetzt auch da, oder sehr viel, aber ein bisschen was noch da dazu sagen wollte. Also, nur ganz kurz diese zwei Punkte. Luhmann und die Philosophie, das wäre eine Lehrveranstaltung. Das ist ein hochinteressanter Punkt. Man muss von vornherein, du hast das ja auch anklingen lassen, man muss von vornherein dazu sagen, dass er kein Philosoph von der Ausbildung her ist und eigentlich, er hat Jus studiert, eigentlich ein Rechtsgelehrter, der dann in die Verwaltung gegangen ist und dort lange Zeit nicht als Wissenschaftler, sondern als Verwaltungsbeamter gearbeitet hat und sich von daher einfach deswegen, weil auch da eine eher suboptimale Ordnung gegeben war, sich viel Zeit einfach nehmen konnte, weil er als Beamter nicht so viel zu tun gehabt hat, um sich dem, was er da tut, sozusagen reflexiv theoretisch zu nähern. Also er hat gleichsam das, was er da tut, mehr oder weniger wissenschaftlich zu beobachten begonnen und von daher dann seine wissenschaftlichen Interessen entwickelt, die allerdings auch zunächst einmal eher organisationssoziologisch waren und dann in weiterer Folge systemtheoretisch, aber in keiner Weise in der Art philosophisch, wie wir das, sagen wir mal hier, zu betreiben versuchen. Er ist auf die Philosophie tatsächlich eigentlich erst durch seine Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas gestoßen worden. Also Habermas hat da gleichsam ihn ins Werkel gepfuscht, wenn man das so ausdrücken will, ist ihm wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an den Karren gefahren, hat begonnen zu problematisieren, was er denn da tut. Und Luhmann hat sich als, sagen wir mal, halbwegs redlicher Wissenschaftler bemüht, Antworten zu liefern. Und das hat ihn in diese Beschäftigung mit Grundsatzfragen getrieben, die allerdings dann doch so relativ fruchtbar ausgefallen ist, dass mit der Zeit dann doch auch in der Philosophie wahrgenommen wurde und da einiges dazu beigetragen hat. Und heute sind sogar einige Philosophen mitunter der Meinung, dass unter Umständen Luhmann zu gewissen Dingen mehr zu sagen hatte als Habermas. Einen Punkt, den du auch angesprochen hast, ist diese berühmte Kommunikationsgeschichte, dass Sie wissen, oder wenn nicht, sage ich es Ihnen hiermit, dass Habermas Kommunikationstheorie sehr konsensorientiert angelegt war, dass es ging um verständigungsorientierte Sprechakte oder kommunikative Handlungen. Es ging sozusagen um die Grundidee, das ist jetzt wirklich sehr, sehr verkürzt, aber sozusagen um es zu markieren, um die Grundidee, dass wir nur deswegen überhaupt kommunizieren und ein Gespräch oder einen Diskurs auch weiterführen, weil wir an Verständigung orientiert sind. Wenn wir das nicht wären, also es ist sozusagen eine Intentionalität vorausgesetzt, wenn man so will, wenn wir die nicht hätten, dann würden wir gar nicht kommunizieren, dann wäre sozusagen unsere Welt unter Umständen eine andere, wenn sie überhaupt so existieren würde. Ja? Das ist sozusagen philosophisch nicht uninteressanter Gedanke, weil damit natürlich auch, und das war Habermas besonderes Anliegen, die Spannung zwischen Faktizität und Geltung, wie er das genannt hat, besonders gut zum Ausdruck kommt. Ja? Was heißt das? Faktisch ist es so, dass ich hier jetzt gerade irgendetwas sage. Das ist sozusagen das Faktum dessen, was gerade geschieht. Ich habe aber das große Anliegen, dass Sie mich verstehen. Und deswegen antizipiere ich gleichsam, dass Sie noch nicht alles, was von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, verstanden haben. Und ich liefere eine Erklärung nach. Also ich habe sozusagen im ersten Satz etwas gesagt, von dem ich annehme, Sie haben es noch nicht ganz verstanden, deswegen. Und weil ich will, dass Sie es verstehen, weil ich eben verständigungsorientiert agiere, liefere ich eine Verklärung. Ja, genau das tue ich. Sie sehen, also der freudsche Versprecher. Naja, liefere ich eine Erklärung nach. Ne? Und das bringt sozusagen unseren Diskurs in Gang. Und Sie agieren vice versa genauso. Ne? Also Sie sagen etwas und glauben, vielleicht gibt es noch nicht ganz verstanden, liefern wieder eine Erklärung nach. Ich liefere ein Argument, ein Gegenargument, und Sie liefern wieder ein Argument. Und so, wie sich Habermas das in sehr philosophischen, abstrakten Bezügen vorgestellt hat, nähern wir uns asymptotisch einer gemeinsamen Erkenntnis. Ne? Von zwei Seiten. Also wir ziehen gleichsam einen Konsens an. Und in dieser berühmten Situation des zwanglosen Zwangs, des besseren Argumentes, wie er das genannt hat, wäre es theoretisch auch möglich, so einen Konsens herzustellen. Nur sind wir natürlich dauernd durch zeitliche Begrenzungen, durch grundlegende verbale Verständigungsprobleme, durch Autoritätsgefälle und vieles mehr daran gehindert, diesen Konsens de facto herzustellen, aber wir peilen ihn permanent an. Er schlummert sozusagen als Idee beständig im Hintergrund unserer Kommunikationen und befördert deswegen die Kommunikation. Dadurch kommt Kommunikation überhaupt zustande. Jetzt käme sozusagen der Lummersche Kommunikationsbegriff, aber ich unterbreche.
Derrida würde sagen, das Entscheidende war der Versprecher natürlich. Bei dem Ganzen, was jetzt gesagt hat, es war der Versuch, auf Verständigung zu kommen, und da hat sich irgendetwas gemeldet, das offensichtlich sich zeigen will, aber nicht über die Verständigung. Ja? Das heißt, hier ist, würde natürlich die Psychoanalyse sagen, der Moment des Begehrens, der es nicht aufgeht in dem, was hier intentional in den Aussagen versucht wird zu sagen. Und Derrida würde an dieser Stelle jetzt 400 Seiten ein Buch schreiben aber was hat da versucht zu reden in dem Moment, wo er versucht hat, eine Verständigung zu erzielen? Und das ist nur ein Satz. Das ist so wichtig, weil Derrida sagen würde, ganz im Sinne der Psychoanalyse, das ist eben das Problem auch im Politischen. Denn ich habe das letzte Stunde schon kurz gesagt, in der Politik läuft das so. Gerade vor kurzem war wieder ein Standard am Weg, wo sich in der Ukraine im Parlament ein paar Männer geprügelt haben. Ja? Und alle Deutschen lachen. Ich meine damit auch die Österreicher. Das heißt, wir zivilisierten Mitteleuropäer finden das nur komisch. Aber irgendwo gibt es diese Affektivität, auch bei uns im Parlament in Deutschland und im Parlament in Österreich. Und die Frage ist doch, wo führen die das ab? Wofür die Politik halte das ab? Das heißt, das wird abgeführt in den Hinterzimmern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nicht Blair, sondern Brown jetzt Geschichte, diese typischen Fauxpas bei Gusenbauer, bei Brown, dass dann die Mikros noch laufen, verstehen Sie, das ist Habermas. Das führt diese Konsensdemokratie führt genau dorthin. Sobald die Kamera da ist, Mikro on und man ist im Plenum der Parlamente, spricht man rational hin und her. Aber was ist mit dem Versprecher, der hier passiert ist? Und wo spielt der heute die Rolle in der Politik? Kaum steigt der Braun, der lächelt da in die Kamera, kaum steigt der ein, sagt der Sonne blöde Göre oder was immer er gesagt hat. Versteht ihr? Das ist ja nicht so. Wenn sich die ab und zu, würde ich mir wünschen, die würden sich prügeln wie in der Ukraine da, weil ich höchst suspekt im Sinne von der Derrida und der Psychoanalyse bin, ja, wohin geht dann die ganze Abfuhr der Affektivität? Wo ist die? Weil niemand kann mir sagen, dass unsere Politiker keine Affektivität haben. Aber wo wird die gelebt? In dieser Art von demokratischer, lächelnden Medien. Irgendwo geht die nämlich raus, dieser Versprechen. Und das wäre für Derrida also daher auch politisch höchst relevant, diese Frage zu stellen. Und es ist der Frage, muss ich auch noch sagen, hat das würde Derrida sehr wohl fragen, dass wir heute diese Leute, die immer clean lächeln, die nie, sagen wir, die verbotene Watsche der 68er, die immer parieren müssen, die ja gezüchtet formiert sind, die ja selbst wir, wenn ich denke, wenn das alles aufgenommen wird, was hier gesagt wird, das heißt, das findet jetzt gleichzeitig in einem großen öffentlichen Raum statt, durch das, dass das ins Internet kommt. Das heißt, dieses Outing von allem, das hier stattfindet, das ist eben eine riesige Gefahr, auch die hier im ganzen politischen Maßstab, auch in der Kriegsführung drängen. Hängt das doch nicht zusammen. Die Habermasche Konsenstheorie, die sauber ist, hängt meiner Meinung nach auch mit dem Versuch, saubere Kriege zu führen. So wie affektfreie Räume in den Parlamenten zu schaffen, wird dann versucht, einen affektfreien Krieg zu führen, in der man eben irgendwo in Atlanta in einem Bunker sitzt, an Drohnen ausgebildet ist, die man über tausende Kilometer entfernt völlig emotionslos, was hat das noch mehr zu tun, als wenn ich einen Film am Abend anschaue? Das heißt, ich sitze da und sehe da irgendwelche Mandeln herumlaufen in Afghanistan am Boden und dann habe ich links einen Wahrscheinlichkeitsrechner, genau, der mir sagt, ab der rechnet mir aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Taliban sind oder nicht, und ab von mir aus 95% oder was immer dort steht, hat er die Erlaubnis zu knallen. Und dann kommt der Punkt 95, wenn er ein brutal ist, haut er halt gleich drauf, der andere zögert vielleicht noch ein bisschen und hin und her. Ja, Habermas, und das würde ich den Deutschen immer vorwerfen hier, diese Art von Bewältigung ist keine, die Affekte einfach rauszulassen aus der Politik, ist eine ganz schlechte Methode, Politik zu führen, weil sie nicht mehr kultiviert wird. Und dieser tote Krieg, in der ich eben apathisch als Wissenschaftler, das ist ja, was Nietzsche als erster gesagt hat, hier ist eine höchst gefährliche Apathie in der Wissenschaft, wo ich, das landet am Ende darin, dass ich Maschinen habe und ich drücke noch irgendwo auf ein Knöpfchen und habe keinerlei Bezug mehr zu den Leuten, die ich habe. Also meiner Meinung nach hängt das eine mit dem anderen zusammen.
Entschuldigung.
Ja, okay. Oder? Also.
Ich habe schon das durch die parlamentarische Demokratie auch konstitutiv ist, dass man den Druck da nicht will. Das macht ja gerade den Unterschied aus gegenüber von einer anderen Machtsystem, dass Konflikte nicht durch physische Gewalt ausgetragen werden.
Ja, aber die werden ja dann in Physik. Mein Point ist ja, dass das ein Heuchelei ist. Das heißt, die Demokratien führen doch derzeit permanent Krieg. Das heißt, Amerika führt ja einen Krieg nach dem anderen. Was heißt, die werden nicht physisch gewalthaft auf? Ich wüsste nicht, welche Macht derzeit mehr Kriege führt als Amerika. Das heißt, die werden, das ist ja genau hier, was in diesen Konzepten kritisiert wird, ist, dass durch die Ausschaltung, ganz systematisch, methodische Ausschaltung ganz bestimmter Systeme, wenn Sie es in dem schon hören, diese Systeme brutal zurückschlagen. Denn de facto kann ich natürlich von einem rein rationalen Subjekt Mensch ausgehen. Das Problem ist nur, dass ich so eines noch nie getroffen habe. Also ist, wie Nietzsche sagen würde, werden hier mit rein imaginären idealen Konstrukten gehandelt. Ich konstruiere mir in der Vorstellungskraft irgendwelche Menschen, die offensichtlich wesenhaft blinde Flecken haben in Bezug auf die Menschen, denen ich in der Faktizität begegne. Und da ist es nun mal so, dass diese Leute Affektivität etc. haben. Das heißt, die Frage ist nicht, wie wir diese Dinge ausschalten, sondern wie wir die Dinge kultivieren. Das ist das Problem. Die Psychoanalyse wäre ein Weg, der versucht eben in eine Kultivierung dieser, aber gerade nicht im Verdrängen und Wegschauen und so tun, als hätten wir das alles nicht, sondern im Durchgehen und Durcharbeiten dieser Dispositive. Was meiner Meinung nach der heilsamere Weg ist, dann so zu tun, als gäbe es.
Man könnte im Keller vom Parlament einen Fight Club einrichten.
Im Keller ist gut.
Ja.
So laufen werden die Abstimmungen, also die Abstimmung, dass man eine Stimme abgibt, das ist ja eigentlich auch ein symbolischer Akt.
Natürlich.
In früheren Zeiten wäre ich noch gestorben.
Lassen Sie mich vielleicht kurz noch diesbezüglich diese Gegenposition von Luhmann kurz ansprechen. Ich komme ohnehin nicht mehr zu meinem Beobachter heute, oder werde ihn vielleicht kurz ansprechen zum Schluss. Grundsätzlich, wie gesagt, Habermas hat auf Konsens gesetzt und Luhmann hat diesbezüglich eben den Dissens in den Vordergrund gestellt, ganz in dem Sinn, wie du es vorher markiert hast, nicht? Also sozusagen der reale. Die reale Interaktion, die sie tagtäglich finden unter Wissenschaftlern, ist selbstverständlich dissensbezogen. Ne? Wir streiten, wir sind uns nicht einig, wir sind uns gelegentlich auch tatsächlich Konkurrenten, wenn es um Forschungsgelder geht und vieles mehr. Das ist sozusagen die reale, tagtäglich stattfindende Aktionsbasis von Wissenschaftlern, selbstverständlich eben auch von Politikern und viel mehr. Er würde jetzt allerdings einen Zusammenhang herausstellen, der zu dem, was du angedeutet hast, meiner Meinung nach ein bisschen querzustellen kommt und ein bisschen mit dem zu tun hat, was Sie vorher angesprochen haben. Grundsätzlich, also jetzt um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich weiß nicht, Wissenschaftler, die Förderungsanträge stellen müssen und Wissenschaftler, die auf einer anderen Ebene dann miteinander diskutieren und vielleicht weiß nicht, ihre spezifischen tatsächlich wissenschaftlichen Probleme gegeneinander stellen und vieles mehr. Ne? Habermas, Entschuldige, Luhmann. Luhmann würde diesbezüglich betonen, dass egal was sie tun, sie immer in gewissen Zusammenhängen agieren, die ihnen ein spezifisches Verhalten aufzwingen. Dass sie gleichsam nie irgendwo frei sind, wo sie ihre Affektivitäten oder was auch immer ausleben könnten, sondern dass immer irgendein Zwangszusammenhang, ein Mechanismus dafür sorgt, dass ihre Aktionen, Interaktionen in einer gewissen Art und Weise ablaufen. Also Paradebeispiel, aber wir werden darauf noch kommen, ausführlicher darauf kommen, sind diese vielfach angesprochenen Subsysteme, die Luhmann diesbezüglich markiert. Und ich habe auch diesbezüglich schon mal davon gesprochen. Ne? Also sie haben sozusagen in der Wirtschaft als gesellschaftliches Subsystem einen gewissen Handlungsbereich, einen gewissen Interaktionsbereich, der eben ganz bestimmte Möglichkeiten bietet, um miteinander zu agieren. Und die sind in der Wirtschaft eben zahlungsbezogen. Also es ist sozusagen in der Wirtschaft tatsächlich ein systemischer Bereich, wenn Sie so wollen, vorhanden, der diese Zahlungsbezogenheit in den Vordergrund stellt. Luhmann spricht diesbezüglich davon, dass dieses Wirtschaftssystem mit dem Code Zahlen, Nicht-Zahlen operiert. Das heißt, das Wirtschaftssystem per se nimmt nur wahr, ob jemand zahlt oder nicht zahlt, beziehungsweise zahlungsfähig ist oder nicht zahlungsfähig ist. Und das ist natürlich das Fatale, wenn man es dann im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Subsystemen sieht, wo es um ganz andere Dinge geht. Das heißt, wenn ich sozusagen Freundschaftsbeziehungen, wir hatten das Beispiel schon mal, wenn ich Freundschaftsbeziehungen betrachte, wo es selbstverständlich nicht darum geht, ob mein Freund zahlungsfähig ist oder nicht, wo es im Gegenteil unter Umständen im Vordergrund stehen könnte, dass er eben nicht auf Geld schaut oder materielle Werte in den Vordergrund stellt oder vieles mehr, oder dass wir beide das tun. Nicht? Wenn ich das jetzt sozusagen in den Kontext des Wirtschaftssystems stelle, dann ist klar, dass dort Freundschaftsbeziehungen vergewaltigt werden, einfach nicht zur Geltung kommen können. Ja? Genauso wie, wir haben das, glaube ich, im Hinblick auf das Rechtssystem kurz angesprochen, genauso wie vor dem Richter, der über sie Recht spricht, selbstverständlich jetzt nicht, ich weiß nicht, die Geradlinigkeit ihrer Nase oder ich weiß nicht, die Sympathie, die sie dem Richter gegenüber entgegenbringen, eine Rolle spielen sollte. Ja? Da ist sozusagen normativ vorgegeben, was dort an Möglichkeiten überhaupt herrscht. Was Luhmann betonen würde, ist der Umstand, dass es in der modernen Gesellschaft, aber grundsätzlich natürlich, Räume oder keine Räume mehr gibt, wo man sich so irgendwie, man weiß auch nicht, wie man sich das vorstellen sollte, wo man sich sowas wie Freiheit im Hinblick auf seine Handlungsmöglichkeiten vorstellen könnte. Also sowas, wo man sagt, da ist man eben nicht von irgendwelchen systemischen Zwängen in seinem Verhalten limitiert, eingeschränkt, eingebremst entsprechend und vorbestimmt. Das heißt, wenn wir das Parlament verlassen, weil dort eben normativ vorgegeben ist, dass man sich nicht gegenseitig die Nase einschlägt, wenn wir das Parlament verlassen, sind wir sofort in einem anderen Handlungssystem, wo unter Umständen auch irgendetwas vorgegeben sein kann. Etwas ganz was anderes, aber auch etwas, was unsere Handlungsmöglichkeiten beschränkt. Das heißt, wir sind immer in irgendeiner Art und, also man kann das jetzt System nennen oder muss auch nicht so dazu sagen, aber wir sind immer in so etwas drinnen, was uns einfach Möglichkeiten bietet und auf der anderen Seite aber auch Möglichkeiten verhindert. Das wäre so der entscheidende Punkt. Und er würde diesbezüglich dann eben auch gegenüber Habermas, oder er hat das auch immer wieder anmerken, dass diese schöne Idee eines Raums, wo wirklich nur das bessere Argument zählt, ne, das mag eine schöne philosophische Idee sein, aber dieser Ort ist nicht zu finden, wo das sozusagen der Fall wäre. Ne. Man kann es im Sinne Kants als regulative Idee betrachten und meinen, dass, sagen wir mal, was die demokratische Verfasstheit unserer Gesellschaft auf diese Idee hinzielt, aber sie nie, und das war ja bei Kant übrigens der entscheidende Punkt, sie nie tatsächlich erreicht. Also es ist so gleichsam ein Ziel, das uns orientiert. Das ist eine entsprechende Idee. Aber faktisch, und da ist Luhmann eben dann Soziologe, nicht? Faktisch existiert dieser Raum nicht. Und das ist auch die Frage, ob wir uns in dieser Hinsicht dem Raum annähern können. So wie die europäische Aufklärungsidee ihre eigene Geschichte gestaltet hat. Ne? Dort das in ihrer eigenen Geschichtsschreibung immer wieder herausgestellt hat. Ne? Gut, also, bitte. Noch einmal, wie?
Ist es nicht gerade die Freiheit des Menschen, dass wir diese Räume anständig vermischen?
Anständig vermischen.
Nein, dass wir sie
nicht. Ach, ständig, ja. Entschuldigung. Ja, ja. Naja, ich meine, das hängt jetzt natürlich von der, sagen wir mal, analytischen Distanz ab, die wir einnehmen. Als Wissenschaftler versucht man eben diese Zwangsordnungen auseinanderzuhalten und feststellen, hier sind wir unter der Fuchtel, hier sind wir unter der Fuchtel, aber wir sind eben immer unter der Fuchtel. Aber im Alltag.
Dieses Subjekt, das tatsächlich in dem Freundessystem bleibt und dann im Zwischensystem, ja. Das gibt es ja nicht. Also, wenn zumindest jemand, der nicht auch irgendwo dann vielleicht ein Freund, der mir entschuldet, mit dem Vorwurf, der den Richter vielleicht nicht irgendwie entweder beschimpft oder angrinst oder
ja.
So.
Ja, es spielen natürlich beständig sehr viele Momente in die verschiedenen Handlungsebenen, ne? Und auch das, dass der Richter tatsächlich wirklich nur objektiv Recht spricht, ist ein Idealtypus, das dürfte klar sein, ne? Aber auf der anderen Seite, sozusagen die Betonung liegt darauf, dass es den freien Raum nicht gibt, ne? Dass auch das Freundschaftssystem zum Beispiel ein System ist, das gewisse Strukturen vorgibt, ne? Freunden gegenüber tut man gewisse Dinge nicht. Auch wenn das, sagen wir mal, die Dinge sind, die uns naheliegen, die wir eigentlich auch gerne tun, aber es ist strukturiert, es ist eine Vorgabe vorhanden. Es ist nicht etwas, wo sie tun können, was sie wollen.
Also ich würde das eher ganz gut sehen, dass es diese Räume nicht gibt, dass sie diese abgetretenen Stellungen eher so harmoniesüchtiger ist, der versucht hat, das doch noch zusammenzukommen. Also um diesen ganz ersten Satz, also die Revolution in Russland.
Ja. Ja, das würde Luhmann natürlich nicht so sehen, das war mein Beispiel, das gebe ich ja zu. Aber da sind wir jetzt beim wichtigen Punkt, den ich noch kurz ansprechen muss, aber ich muss laufen in einer anderen Lehrveranstaltung. Bedenken Sie bitte bei dem Beispiel, das ich Ihnen da auch mit den Sitzplätzen gegeben habe, nicht? Dass es extrem beobachterabhängig ist, was denn als optimal und was als suboptimal diesbezüglich betrachtet werden kann. Sie können sich ohne weiteres einen Verwaltungsbeamten hier an der Universität vorstellen, der der Meinung ist, ja, es ist ganz gut, wenn die Sitze nicht so abgenützt werden, deswegen ordnen wir sie genau in der Ort an, damit in der Mitte immer möglichst wenig Leute drauf sitzen. Für den wäre die Sitzordnung sehr wohl optimal. Ne? Und das Um und Auf, aber auf das kommen wir halt nicht mehr, das werden wir dann in der übernächsten Stunde ausführlich besprechen, das Um und Auf ist, dass in der modernen Gesellschaft immer eine Perspektive eingenommen werden kann, die genau konträr gleichsam zu dem, was Sie als optimal wahrnehmen, unter Umständen etwas sieht, was diesbezüglich überhaupt nicht optimal ist. Also das ist sozusagen auf Dauer gestellt eine unterschiedliche Perspektivität im Spiel, die ständig die Dinge anders zu sehen erlaubt, als man sie gerade wahrnimmt. Das Um und Auf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.